Herzlich willkommen zu Hebammenkundig, dem monatlichen Thieme-Podcast für Hebammen und alle, die es werden wollen. Mein Name ist Katharina Kern-Petri. Ich bin freiberufliche Hebamme, lebe und arbeite in Berlin und bin Mitherausgeberin der Zeitschrift Hebamme. Mein heutiger Gast ist die Ärztin Dr. Dagmar Hertle. Sie ist Mitarbeiterin des Barmer Instituts für Gesundheitssystemforschung. Und mit ihr spreche ich darüber, welche Arbeit das Institut macht und warum diese Arbeit auch für Hebammen relevant und interessant ist. Wir sprechen außerdem über das nationale Gesundheitsziel Gesundheit rund um die Geburt und seine Umsetzung in der Praxis. Herzlich willkommen, Frau Hertle.
Herzlichen Dank für die Einladung zu Ihrem Podcast.
Entstanden ist die Einladung an Frau Hertle, weil sie in der neuesten Ausgabe der Hebamme einen Artikel geschrieben hat zu Versorgung von Schwangeren und inwieweit der soziale Status da eine Rolle spielt. Und den habe ich gelesen und bin so ein bisschen weiter gegangen. Und dann bin ich tatsächlich auf die Seite dieses Instituts gestoßen. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich kannte es nicht. Ich wusste nicht, dass Krankenkassen Institute haben. Das ist so, oder? Wissenschaftliche Institute. Nicht alle, glaube ich. Aber das wissen Sie besser als ich und können es sicherlich mir und den HörerInnen erklären.
Ja, genau. Also nicht alle Krankenkassen, aber manche Krankenkassen haben wissenschaftliche Institute. Das bekannteste und größte ist das WIDO, das Wissenschaftliche Institut der Ortskrankenkassen. Aber auch die Barmer hat ein Institut, das Barmer Institut für Gesundheitssystemforschung. Das ist viel kleiner, aber funktioniert eigentlich vermutlich ganz ähnlich. Denn die Kassen haben ja viele Daten. Abrechnungsdaten der Versicherten und mit diesen Daten darf man auch forschen, anonymisiert natürlich. Und das lohnt sich vor allem oder ist ergiebig bei großen Krankenkassen und die Barmer ist ja die zweitgrößte Krankenkasse. Deswegen haben wir dieses Institut und forschen mit den Daten.
Spannend. Ich fand auch, man konnte gleich auf der Website sehen, was es da alles so gibt, eben, dass es eine Menge Daten gibt, die man auswerten kann, forschen kann. Also nicht gar nicht so sehr im Sinne, wenn ich das richtig verstanden habe, von Finanzierung. Also wir Hebammen, glaube ich, kennen das, dass die Krankenkassen unsere Rechnungen auswerten. Aber das ist es ja nicht. Ne? Wenn es heißt Gesundheitssystemforschung, dann geht's ja, wenn ich das richtig verstanden habe, eben darum zu schauen, was macht unser Gesundheitssystem, was kann unser Gesundheitssystem?
Genau, also ein großer Teil der Institutsarbeit ist Gesundheitsberichterstattung. Also es gibt viele Reporte zu Diagnosen, zu Arzneimitteln, zu Heilmitteln, zu Krankenhausaufenthalten. Also tatsächlich eine Analyse des Versorgungsgeschehens. Und auch Daten verwenden kann man zu Forschungsprojekten des Innovationsfonds. Ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben, dass es beim gemeinsamen Bundesausschuss einen großen Topf gibt, der auch Gelder für Projekte auswirft, wo mit Krankenkassendaten geforscht wird. Dann geben wir auch Bücher heraus zu Gesundheitssystemfragen. Aha. Gesundheitswesen aktuell ist ein Buch. Und wir haben natürlich ein großes Interesse an der Versorgungsqualität, also was eigentlich mit unseren Versicherten passiert, und möchten da auch politisch Einfluss nehmen, damit die Versorgung für die Versicherten so gut wie möglich ist. Und auch dazu kann man Krankenkassendaten auswerten, um dann politisch argumentieren zu können. Und das ist mir immer ganz wichtig, dass man nicht zum Selbstzweck auswertet, sondern dass man hinterher was damit macht und sagt, hier ist Potenzial für Verbesserung.
Ja, macht total Sinn. Finde ich auch sehr erfreulich, dass die Krankenkassen da aktiv sind. Und in unserem Telefonat, was wir vorbereitend geführt haben, haben Sie mir dann auch den Tipp gegeben, haben gesagt, schauen Sie doch mal auf der Website vom Institut und gehen Sie oben in der Leiste auf Versorgungskompass. Das habe ich getan und dann eröffnet sich eine Welt, sag ich mal, also für mich zumindest, dass ich dachte, wow, was für tolle Daten, weil da gibt es einen extra Punkt, ich kriege ihn gar nicht mehr ganz hin, Hebammen und Gesundheitsversorgung, nee, Hebammen und Geburtsgeschehen, Sie wissen es besser. Ja, also Sie merken, ich bin begeistert.
Genau, also ist ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal der Barme, dass wir tatsächlich gesagt haben, wir möchten auch zur Hebammenversorgung Daten analysieren. Sie wissen ja, dass Sie nicht über eine kassenärztliche Vereinigung abrechnen, sondern die Rechnungen gehen direkt an die Krankenkasse. Deswegen ist es ein anderer Datenpool. Und das ist auch der Grund, warum viele Krankenkassen jetzt nicht primär zur Hebammenversorgung forschen. Aber die Barmer macht das und hat daraus den Versorgungskompass Geburtshilfe und Hebammenversorgung entwickelt, und wir haben bis jetzt drei Teile veröffentlicht. Der eine Teil ist eher allgemein, da kann man finden, wie ist die Geburtenentwicklung in Deutschland, wie sind die Bevölkerungszahlen, das alles kann man sich in interaktiven Grafiken auch selber durchklicken. Also wenn man jetzt zum Beispiel zu seinem eigenen Bundesland Informationen haben möchte, dann kann man auf Bayern oder Thüringen oder Berlin klicken und kriegt die Daten dann exklusiv für dieses Bundesland. Dann haben wir geguckt, was sind denn die Angebote der Hebammen? Also die Hebammen arbeiten ja, die freiberuflichen Hebammen, mit dem Hebammenhilfevertrag und geben da an, welche Leistungen sie anbieten. Und da sie ja über diesen Hebammenhilfevertrag mit den Krankenkassen abrechnen, können wir auch gucken, welche Angebote haben denn die Hebammen in ihrem Portfolio? Also machen sie nur Kurse oder machen sie Geburtsbegleitung und was auch immer? Die freiberuflichen Hebammen, auf die bezieht sich das jetzt, und auch das kann man auswerten. Und dann kann man die abgerechneten Leistungen sich anschauen. Also nicht nur, was gibt's für Angebote, sondern was haben die Versicherten eigentlich tatsächlich in Anspruch genommen. Vielleicht sage ich nochmal, warum wir dieses Thema so wichtig finden, weil viele wissen es gar nicht, dass Geburt, Schwangerschaft und Geburt der häufigste Anlass für Behandlung und Krankenhausaufenthalt ist. Also es sind nicht die Herzinfarkte, die Schlaganfälle und die Kniegelenke, es sind Schwangerschaft und Geburt. Und betroffen sind 1 Million Frauen im Jahr. Wir haben über 700.000 Geburten in Deutschland. Und wenn man jetzt Fehlgeburten und Schwangerschaftsabbrüche und das Ganze drumherum dazu zählt, dann betrifft es tatsächlich 1 Million Frauen im Jahr und ihre Kinder und ihre Partner und Partnerinnen. Und von daher ist es wirklich die größte Bevölkerungsgruppe in unserem Versorgungssystem. Und das finde ich immer ganz wichtig, sich klar zu machen, wie viele Menschen da eigentlich betroffen sind und wie wichtig dieses Themengebiet ist.
Einmal eben von der Größe her, dass es wirklich wert ist, so eine große Gruppe genauer anzugucken. Und ich glaube, der Unterschied zu allen anderen Gruppen, die man vielleicht aus Krankenkassensicht angucken kann, ist, dass es ja weitestgehend gesunde Menschen sind, die in dieser Gruppe sind, oder?
Genau, das ist auch ein Alleinstellungsmerkmal, das ich immer sehr wichtig finde, weil das ein bisschen ungewohnt ist. Wir haben ja viel mit Ärztinnen und Ärzten zu tun, und ich bin ja selber Ärztin, und wir werden schon sehr drauf getrimmt, auf besondere Schwierigkeiten zu achten. Also wir wollen natürlich nichts Schlimmes übersehen. Das ist sozusagen der Fokus der Medizinerinnenausbildung, und das ist auch wichtig und richtig. Nichtsdestotrotz haben wir es eben bei Schwangerschaft und Geburt vorwiegend mit gesunden Frauen und normalen Schwangerschaftsverläufen zu tun. Und da kann so ein Fokus hauptsächlich auf Risiken auch durchaus Schaden anrichten.
Ganz sicher. Ich glaube, das ist auch das, was sehr, sehr viele Hebammen wahrnehmen und was sie in ihrer Berufsausübung tagtäglich beeinflusst. Und insofern finde ich das auch spannend, wenn das dann in dieser Weise eben auch aufgearbeitet wird. Das heißt, wenn Sie sagen, diese Daten werden auch oder können auch zu politischen Zwecken benutzt werden, dann ist die Idee des Instituts eben schon auch, indem sie solche Daten aufarbeitet und auswertet, sie dann den Verbänden oder den PolitikerInnen an die Hand zu geben? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also ich kann vielleicht einfach mal ein Beispiel anführen.
Ja, super.
Also wenn man jetzt sagt, die Hebammen haben ja eine Zuständigkeit, nicht nur, aber ganz besonders für den normalen Schwangerschaftsverlauf und für gesunde Frauen. Das ist ja das, wo das Hauptbetätigungsfeld von Hebammen. Und wenn man jetzt sagt, diese Betreuung mit Empowerment, mit Stärkung der Fähigkeiten der Frau in den Mittelpunkt zu stellen, das ist das, was eigentlich gute Versorgung ausmacht. Dann kann man auf der anderen Seite gucken, ja, wer kommt denn in Genuss der Hebammenversorgung? Und was machen die Hebammen hauptsächlich? Und da gibt es jetzt zwei Bereiche. Das eine ist die Schwangerenvorsorge, also die eigentliche Vorsorge, nicht Hilfe bei Beschwerden, sondern wirklich das, was sie als 0300 abrechnen und bei dem es auch Überschneidungen zur ärztlichen Versorgung gibt. Und da jetzt sagen zu können, ja, wie viel Vorsorge findet denn jetzt eigentlich bei Hebammen statt?
Ja.
Das ist was, das sehen wir in unseren Abrechnungsdaten. Mhm. Weil wir sehen, ob die Frau tatsächlich eine Hebammenvorsorge erhalten hat. Und da sieht man, dass nur 25% der Frauen wenigstens eine Vorsorge bei der Hebamme erhalten haben. Es mag sein, dass sie aus anderen Gründen für einen Geburtsvorbereitungskurs oder für Hilfe bei Beschwerden oder im Wochenbett eine Hebamme hatten, aber die Vorsorge ist recht selten. Und auch der Fall, dass so eine Vorsorge im Wechsel stattfindet. Zum Beispiel eine Vorsorge bei der Ärztin und die nächste bei der Hebamme und dann wieder umgekehrt. Da würde man mehr als eine Vorsorge finden, sondern vielleicht 5 oder 6 in der Schwangerschaft.
Ja.
Und wenn man sich das anguckt, dann ist es wirklich ein verschwindend geringer Prozentsatz von Frauen, die in so einem Wechselmodell betreut werden. Das in Zahlen darlegen zu können, wie das in den Abrechnungsdaten ist, ist natürlich was anderes, als einfach zu sagen, ja, das ist selten. Und wir können wirklich sagen, eine reine Hebammenvorsorge ist eine absolute Rarität. Und eine Vorsorge im Wechsel, das sind vielleicht 5 oder 6% der Frauen, wo man davon ausgehen kann, dass vielleicht 5 Vorsorgen bei der Hebamme stattgefunden haben. Und damit lässt sich dann schon argumentieren, weil viele Frauen das ja auch gerne möchten, es aber gar nicht so einfach ist, in so einem Wechselmodell betreut zu werden. Und man kann daraus schon ableiten, ja, also es ist eine Stelle, an der sollte man vielleicht auch politisch was tun, damit die Frauen, die das möchten, so eine Art von Versorgung auch in Anspruch nehmen können.
Das wäre dann aber, was dann in die Politik getragen wird, ne? Dass man sozusagen die Daten, wer auch immer sie dann nimmt, also ich weiß gar nicht, ob Ihr Institut das dann auch macht oder ob wir quasi als Hebammen in unserer Berufspolitik das tun müssten, weil ich glaube, dass es vielen Hörerinnen jetzt so geht, wenn sie das hören, dass sie sagen, ja siehste, wusste ich ja schon, erlebe ich ja täglich in meinem Alltag, dass die Frauen zur Vorsorge, zur Gynäkologin gehen und meine Vorsorge eben im Zweifel nicht in Anspruch nehmen.
Es gibt ja das nationale Gesundheitsziel, ne? Und das nationale Gesundheitsziel ist ja ein Ziel, das sehr fokussiert auf die Förderung der physiologischen Geburt und einen sehr salutogenetischen Ansatz vertritt, also wirklich auf Förderung der Fähigkeiten der Frau abzielt und damit ja auch tatsächlich die Hebammenversorgung in den Mittelpunkt stellt, also vielleicht nicht in den Mittelpunkt, aber als einen ganz wichtigen Faktor für die Förderung der physiologischen Geburt sieht. Und dieses nationale Gesundheitsziel, und da sind wir jetzt auf der politischen Ebene, das ist für so wichtig erachtet worden, dass es tatsächlich Eingang gefunden hat in den aktuellen Koalitionsvertrag der Bundesregierung.
Wurde sehr gefeiert.
Aber wurde sehr gefeiert und umgesetzt werden soll. Und das ist natürlich was, da kann man sich auch drauf beziehen und da kann man dann auch argumentieren und sagen, es ist noch nicht so weit, wir sind noch nicht fertig, sondern zum Beispiel die Hebammenvorsorge hat verschiedene Barrieren, die man überwinden muss, sei es ungeklärte Abrechnungsfragen, sei es Ängste der Frauenärztinnen vor Haftungsfragen und so weiter. Also das ist, glaube ich, schon bis in die Politik vorgedrungen, dass es da Probleme gibt und dass man diese Probleme lösen muss. Und ein zweites Beispiel, was ich noch gerne anführen wollte, das haben Sie auch am Anfang angesprochen, ist die soziale Lage, weil wir eben auch in den Daten sehen, dass sozioökonomisch benachteiligte Frauen einen deutlich schlechteren Zugang haben zur Hebammenversorgung. 30% der Frauen mit niedrigem Einkommen und niedrigem Bildungsstand haben keine Hebamme, keine einzige abgerechnete Hebammenleistung in der Schwangerschaft und haben keine Wochenbettbetreuung.
Das ist viel.
Und das finde ich doch erschreckend. Und es widerspricht auch Befragungsergebnissen, weil wenn Sie Befragungen durchführen, dann sagen über 90% der Frauen, ja, ich hatte eine Hebamme im Wochenbett. Zum Beispiel die Studien von Nicola Bauer zur Hebammenversorgung, NRW und so weiter. Aber die Frauen, die Fragebögen beantworten, das sind die Gutgestellten. Und da kann man dann eben sagen, die Abrechnungsdaten können hier einfach Informationen ergänzen, die man mit anderen Methoden nicht so ohne weiteres bekommt.
Eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Der Anlass unseres heutigen Gesprächs ist ein Artikel von Dagmar Hertle in der Ausgabe 4/2024 der Zeitschrift Hebamme. In dem Text zeigt sie mit Daten ihres Instituts auf, wie der soziale Status von Schwangeren den Zugang zur Hebammenversorgung beeinflusst. Den Link zur Zeitschrift findet ihr in den Shownotes der Episode. Und jetzt weiter viel Spaß mit dem Interview.
Wo man sicherlich auch so vorgehen könnte, dass wenn die Politik jetzt Befragungen verwendet, wo klar ist, das sind besser situierte Frauen, die da geantwortet haben, das spielt ja sozusagen der Politik eher in die Hände, ne? Dass sie sagen, da ist doch aber rausgekommen, 90% der Frauen hatten eine Hebamme und dann könnte man sozusagen mit ihren Daten flankieren und sagen, Moment mal, das muss man noch mal ein bisschen mehr aufdröseln.
Genau, oder man hat einfach eine andere Datengrundlage, weil bei der Krankenkasse sind alle versichert, die Gutgestellten, sofern sie nicht privat versichert sind. Aber 90% der Bevölkerung ist ja in der GKV versichert und wir können jetzt über alle, wir sind nicht davon abhängig, dass uns jemand antwortet, sondern wir können die Daten von allen angucken und wir können die auch spezifisch angucken. Wir können dann gucken, ist die Versorgung bei Frauen mit niedrigem Einkommen anders als bei Frauen mit hohem Einkommen. Und dann sieht man Versorgungslücken.
Das kann man auf jeden Fall, so muss man sicherlich auch noch sehr viel mehr publik machen und verwenden, denke ich. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen zu den Gesundheitszielen, weil ich jetzt mal nicht davon ausgehe, dass alle Hörerinnen sich da schon so mit beschäftigt haben und dieses so sehr das nationale Gesundheitsziel Gesundheit rund um die Geburt gefeiert wurde, braucht es ja auch die Umsetzung und es gibt aber noch mehr Gesundheitsziele, ne? Warum gibt's die?
Ja, also es gibt in anderen Ländern auch Gesundheitsziele und wo die herkommen, ist immer ein bisschen unterschiedlich. Manchmal sagt einfach ein Ministerium oder ein Staat, wir möchten Gesundheitsziele zu wichtigen Gesundheitsthemen entwickeln. In Deutschland gehen die Gesundheitsziele auf ein Modellprojekt zurück aus dem Jahr 2000. Das hat das BMG beauftragt. Und das ist dann auch finanziert worden vom Bundesministerium für Gesundheit. Und es sind im Rahmen dieses Modellprojekts zwischen 2000 und 2006 sechs nationale Gesundheitsziele entwickelt worden. Und als das Modellprojekt dann zu Ende war, hat sich der Kooperationsverbund Gesundheitsziele.de fortgeführt und aus eigenen Mitteln der Beteiligten diesen Gesundheitsziele-Prozess weitergeführt und nochmal weitere Gesundheitsziele entwickelt und darunter eben auch das Gesundheitsziel Gesundheit rund um die Geburt. Das ist schon sehr spannend, weil das ein Zusammenschluss von wirklich sehr großen und wichtigen Playern ist. Also das Bundesministerium für Gesundheit, dann die Gesundheitsministerien der Länder sind da drin, die Verbände der gesetzlichen Krankenkassen, die private Krankenversicherung, die Rentenversicherung, die Kassenärztliche Bundesvereinigung, die Deutsche Krankenhausgesellschaft, die Ärztekammer und so weiter. So dass man wirklich hoffen kann, dass diese Gesundheitsziele auch eine entsprechende Bedeutung erlangen. Und man muss wirklich sagen, dass das Gesundheitsziel rund um die Geburt das erfolgreichste Gesundheitsziel bisher gewesen ist und bisher ist.
Okay, in welcher Weise erfolgreich?
In der Weise erfolgreich, dass es tatsächlich wahrgenommen wird, dass es in vielen Auflagen mittlerweile erschienen ist und eben auch, dass es gelungen ist, die Umsetzung dieses nationalen Gesundheitsziels tatsächlich im Koalitionsvertrag unterzubringen. Also das ist noch keinem anderen Gesundheitsziel gelungen, auch wie kritisch man jetzt auch immer den Aktionsplan, den die Bundesregierung dazu aufgestellt hat, der inzwischen auch veröffentlicht ist, auch ansehen kann. Aber bis dahin ist noch kein anderes Gesundheitsziel gekommen. Und auch die Arbeitsgruppe in den nationalen Gesundheitszielen zum Gesundheitsziel rund um die Geburt ist eine sehr aktive, die immer wieder mit Positionspapieren, mit Stellungnahmen und so weiter die entsprechenden Akteure anspricht und sagt, nee, wir sind noch nicht angekommen.
Gut. Muss wahrscheinlich auch so sein, weil ich würde jetzt so als freiberufliche Hebamme sagen, ich höre das, ich weiß das vielleicht auch aus meiner Lektüre von Zeitungen und anderen Dingen, aber ich merke davon nicht wirklich was. Also ich würde mir so vorstellen, dass wenn da so viele große Player drin sind, dass die ja da auch, also die sind da ja nicht aus Zeitvertreib drin und wollen ja auch was damit. Und klar, dass die sozusagen die Elterninitiativen der Arbeitskreis Frauengesundheit, also die, die in der Arbeitsgruppe drin sind, dass die da immer wieder, ich sage jetzt mal ein bisschen salopp, nerven. Das, glaube ich, soll so sein und ist ja auch gut. Aber eben zum Beispiel die Tatsache, dass das jetzt im Koalitionsvertrag steht oder dass es da einen Aktionsplan gibt, woran merke ich das?
Naja, den Aktionsplan kann man nachlesen. Der wird einen nicht vollumfänglich begeistern, kann ich sagen.
Okay, gut.
Weil was Regierungen natürlich immer gerne machen, ist, dass sie davon erzählen, was sie schon alles Tolles gemacht haben. Ich glaube, das ist so der Politik inhärent, dass sie erstmal darstellt, ja, die Hebammen sind jetzt akademisiert worden und es gibt ein Förderprogramm für Hebammenkreissäle da und da und so weiter. Und dann daraus ableitet, wir haben ja schon ganz viel gemacht. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch mit bedenken, dass auch in dieser AG 13 fürs nationale Gesundheitsziel 30 Organisationen sitzen, die immer einen Konsens finden müssen. Und
oje.
Das sind die Fachgesellschaften auch der Gynäkologinnen und Gynäkologen, das sind Bundesärztekammern, da ist der öffentliche Gesundheitsdienst und natürlich die besonders das Wohl der Versicherten im Auge haben, wie die Patientenvertretung oder die Müttervertretungen, sowas wie der Arbeitskreis Frauengesundheit, ganz klar, die am meisten fordern, richtigerweise. Und die anderen, die haben natürlich auch Interessen und Interessenskonflikte. Und es ist sehr schwer, da einen Konsens zu finden. Also, dass so viele große Player drin sind, ist gut, weil es das, was beschlossen wird, dann eben auch ein breiter gesellschaftlicher Konsens ist. Aber oft ist dann ein breiter gesellschaftlicher Konsens eben auch ein Minimalkonsens und erschöpft sich häufig in Formulierungen, die eben sehr auf der Oberfläche bleiben. Ne? Also die gesunde Geburt wird gefördert, da würde ja niemand widersprechen. Aber wenn man dann in die Details guckt, dann sind die Wege, die dahin führen, doch ganz unterschiedlich in den Köpfen der Menschen.
Ja. Und das ist mir auch nochmal so bei der Lektüre dieser Broschüre zum nationalen Gesundheitsziel aufgefallen, dass eben die Sätze, die fünf Ziele, die da sind, die physiologische Schwangerschaft wird ermöglicht und gefördert und die physiologische Geburt wird ermöglicht und gefördert und das Wochenbett und die frühe Phase der Elternwerdung, das ist ja eben alles was alle unterschreiben. Und trotzdem fand ich nochmal ganz spannend zu sehen, dass es ja doch zwei Perspektiven sowohl in diesem Gesundheitsziel auch als auch in unserem praktischen Leben immer gibt, ne? Dass dieses Schwangerschaft und Geburt risikoorientiert zu sehen oder eben als vitale Lebensphase, die ganz normal ist, die begleitet werden soll und darf, aber die nicht per se ein Risiko ist. Und da stellt sich mir so die Frage, wie kriegt man das zusammen? Die sind aus meiner Sicht, gerade auch aus meiner praktischen Arbeit mit den Gynäkologinnen oder eben ganz oft nicht mit den Gynäkologinnen zusammen, so weit entfernt. Wie kriegen wir das zusammen?
Ich glaube, man muss es zusammenkriegen, weil man kann ja jetzt nicht davon ausgehen, dass immer alles glatt läuft. Man darf natürlich die echten Risiken nicht übersehen. Das ist ganz wichtig. Und die Frauen, die ein Problem haben, die müssen geholfen kriegen. Und niemand würde jetzt sagen, ein Kaiserschnitt ist eine schlechte Sache. Ein Kaiserschnitt ist eine gute Sache, wenn er indiziert ist und er kann lebensrettend sein. Und das steht völlig außer Frage. Auf der anderen Seite, wenn man die historische Entwicklung anguckt, dann ist ja durch die Erkennung von wirklich wichtigen Risiken, wie zum Beispiel der Rhesusinkompatibilität und solchen Dingen, wirklich die Versorgung immer mehr in ärztliche Hand geraten. Die Einführung des Mutterpasses in den 60ern war es, glaube ich, Ende der 60er Jahre und die Überführung der schwangeren Vorsorge in die Kassenerstattung hat dazu geführt, dass die Vorsorge immer und die Betreuung der Schwangeren immer mehr eine ärztliche Angelegenheit wurde und es kamen immer mehr Risiken dazu. Und mittlerweile, und das sehen wir auch in unseren Daten, haben wir, wenn man in Mutterschaftsrichtlinien guckt, da gibt es eine lange Liste, in der drin steht, welche Faktoren für einen besonderen Überwachungsbedarf sorgen. Und wenn man diese Kriterien abfragt in den Abrechnungsdaten, die ganzen Diagnosen, die da stehen, und die ganzen Faktoren einbezieht, wie zum Beispiel Alter 35 oder sowas, dann findet man, 85% der Schwangeren haben mindestens einen dieser Befunde oder Faktoren. Das heißt, wir haben eigentlich nur noch 15% von Frauen, denen wir eine gesunde und normale Schwangerschaft attestieren. Und die Risiken werden immer mehr und sind so, so unterschiedlich in ihrer Bedeutung, dass wir die wirklichen Risiken überhaupt nicht mehr sehen.
Ja, ich glaube, das ist so das, was mir da auch so in den Sinn kommt, dass ich mich halt bei all diesen Dingen, die ich super spannend finde, die ich gerne lese und hoffe, dass das viele Kolleginnen auch tun, sowohl das nationale Gesundheitsziel als auch den Aktionsplan, dass es ja schon auch immer wichtig ist, das dann so auf die eigene Arbeit runterzubrechen, ne? Und zu sagen, was ist meine Haltung dazu? Also ich habe jetzt schon auch die Haltung, dass ich finde, dass man zusätzlich zu seiner Berufstätigkeit auch berufspolitisch tätig sein sollte. Aber ich weiß, dass das vielen Kolleginnen einfach zu viel ist und das verstehe ich auch. Aber ich würde eben gerade denken, das, was Sie gerade gesagt haben, dass diese Liste dieser Risiken immer länger geworden ist. Und das hat sich ja so ein bisschen verselbstständigt, ne? Und wer hat ein Interesse dran, die wieder zu kürzen? Weil meine Wahrnehmung ist, dass die Gynäkologinnen nicht so wirklich ein Interesse dran haben. Und so ganz verstehen kann ich es nicht, weil ich denke, es gibt zu wenig Gynäkologen, die Praxen sind voll. Warum kann man das nicht ändern, dass die Gynäkologinnen, so wie es ja eigentlich auch in der Klinik so gedacht ist, gesagt, für die physiologische Schwangerschaft ist die Hebamme zuständig und sie zieht die Gynäkologin hinzu, wenn es pathologisch wird? Oder ist das jetzt völlig naiv gedacht?
Nee, ich finde das vom Inhaltlichen her überhaupt nicht naiv gedacht. So könnte es sein. Und die Frauen haben ja auch ein Wahlrecht. Also im Sozialgesetzbuch steht ja drin, die Frau kann in der Schwangerschaft und zur Geburt Hebammenhilfe in Anspruch nehmen oder sowie genauso ärztliche Unterstützung und sie kann sich ihren Leistungserbringer auswählen. Also das ist ja auch ein Wahlrecht der Frauen. Das heißt, die Frauen können sagen, ich möchte zur Hebamme oder ich möchte in eine ärztliche Vorsorge oder ich möchte das im Wechsel machen. Darauf hat sie ein Recht und darüber muss man sie auch informieren. Und ich würde auch sagen, dass das von großem Vorteil wäre für die Frauen selber, aber auch entlastend für die Gynäkologinnen, wenn die gesunden Frauen mehr bei den Hebammen betreut würden. Und man weiß auch, dass das zu weniger Interventionen führt und auch zu weniger Interventionen unter der Geburt führt. Also wenn es nicht nötig ist zu intervenieren, dann wäre das eigentlich die Lösung, die, wenn die Frauen das entsprechend möchten, für alle gut wäre. Es würde die Gynäkologinnen entlasten und es würde die Frauen in eine mehr salutogenetische Betrachtung ihrer Schwangerschaft bringen und mehr sie unterstützen in dieser Lebensphase. Und da wäre ich sehr dafür. Ich kann mir im Moment nicht vorstellen, wenn jetzt auf einmal alle Vorsorgen von gesunden Frauen bei den Hebammen stattfinden würden, ob das tatsächlich ginge, weil viele Hebammen ja auch gar keine Vorsorge machen oder machen wollen. Man müsste das, glaube ich, tatsächlich ein bisschen umfokussieren, um dahin zu kommen. Und ich finde den Gedanken überhaupt nicht naiv. Auf der anderen Seite, es kann ja auch nicht drum gehen und würde, glaube ich, auch nicht passieren, den Ärzten irgendwas wegzunehmen. Aber das ist schwelt so im Hintergrund. Ich glaube einfach, dass da eine gute Aufgabenteilung für alle ein Gewinn wäre. Und die das machen, die in Kooperationsmodellen zusammenarbeiten, das sind ja auch viele, die im AKF sich engagieren, die finden das sehr positiv. Die finden das Modell sehr überzeugend und für alle gut und die machen das sehr gerne und mit Gewinn. Also die jammern gar nicht, die finden das großartig. Ich glaube, das müsste sich noch mehr rumsprechen, dass es wirklich für alle gut sein kann.
Genau, es müsste sich mehr rumsprechen. Also ich will auch überhaupt kein Gegeneinander. Ich würde mich wirklich über ein konstruktives Miteinander total freuen. Ich glaube, dass es manchmal schon daran hakt, dass die Frauen über diese Wahlfreiheit nicht informiert werden. Also das ist zumindest meine Wahrnehmung, wenn ich Frauen in der Frühschwangerschaft kennenlerne und wirklich, das gelingt mir jetzt aufgrund meiner Berufserfahrung relativ entspannt, sage, du hast die Wahl zu entscheiden, von wem du betreut wirst und ob du das Wechselmodell oder nur das eine oder das andere. Aber wichtig ist erstmal zu wissen, was sagen die Mutterschaftsrichtlinien und du hast die Wahl. Ne? Mir ist so ein bisschen die Frage, wenn man da nochmal zurückgeht, so auf welche Daten haben die Krankenkassen, was sagt das nationale Gesundheitsziel, Wie spielt das damit rein? Also gibt es sozusagen, Sie machen da eine Menge Untersuchungen und ist das was eben auch in diese Richtung geht, dass man sagt, so anhand der Daten können wir jetzt zeigen, wie viele Frauen eigentlich gar nicht so ein hohes Risiko haben und wir können da einfach auch nochmal sowohl die Mutterschaftsrichtlinien als auch die Vorsorge neu betrachten?
Das ist ein bisschen schwierig. Sie sprechen jetzt darauf an, wirklich sagen zu können, wie sind die Outcomes.
Mhm.
Da sind wir tatsächlich gerade dran, zu sagen, gesunde Frauen ohne Risikofaktoren, die viel untersucht werden oder wenig untersucht werden, kriegen die dann mehr oder weniger Kaiserschnitte.
Mhm.
Da sind wir noch nicht so richtig am Ende, aber in die Richtung denken wir, mal gucken. Aber es gibt tatsächlich mittlerweile so wenig Frauen, weil die kein Risiko attestiert haben, dass die Kohorte der Gesunden immer kleiner wird. Und das erschwert tatsächlich auch Analysen. Also so verrückt das klingt, aber sie haben kaum noch Frauen, die gesund sind und die sie dann in diese Gruppe der Gesunden für eine weitere Untersuchung reinpacken können. Das ist grotesk eigentlich.
Ja.
Insofern braucht es, glaube ich, wirklich die Leitlinie, die diese Risikofaktoren nochmal aufdröselt und sagt, was ist denn jetzt sinnvoll zu erheben? Welcher Risikofaktor hat tatsächlich Einfluss auf den Schwangerschaftsverlauf und kann einen schwierigen Geburtsverlauf vorhersagen? Und wo muss man tatsächlich aufpassen? Und was ist jetzt so ein Marker, der eigentlich gar nicht viel weiterhilft, wie sowas wie Frau ist 35 oder hat in der Familienanamnese eine Hypertonie oder sowas? Also das haben ja praktisch alle. Wir haben tatsächlich Analysen gemacht und haben geguckt, wie viel werden denn Frauen untersucht mit Ultraschall und mit CTGs.
Mhm.
Das können wir in den Daten sehen und finden, dass die Gesunden und die mit einem dieser Risikofaktoren praktisch das gleiche Prozedere durchlaufen. Also es ist so, im Durchschnitt kriegen die Frauen ungefähr 6 Ultraschalluntersuchungen, obwohl nur 3 Ultraschalle vorgesehen sind und sie kriegen 5 CTGs und zwar egal, ob sie einen Risikofaktor haben oder nicht.
Und obwohl es jetzt die Leitlinie gibt, die ganz klar sagt, kein CTG in der Schwangerschaft, ne? Sowohl die Mutterschaftsrichtlinien als auch, also manchmal ist es schon ein bisschen zum Verzweifeln, muss ich jetzt mal gerade so sagen.
Ja, also das kann man zumindest sehen, dass dann, und das stellt ja auch das nationale Gesundheitsziel fest, wir haben an bestimmten Stellen Überversorgung und wir haben an anderen Stellen Unterversorgung, zum Beispiel im Bereich von Beratung und Information in der Schwangerschaft, da haben wir zu wenig von, aber untersucht wird auf jeden Fall eher zu viel.
Ja, und wir haben ja dann auch eben eine Unterversorgung von Frauen, die sozial eher aus schwächeren Schichten einfach kommen, ne? Also insofern haben wir ja nicht durchgehend eine Überversorgung. Ja, also ich nehme aus unserem Gespräch mit, es ist noch viel zu tun. Und gleichzeitig finde ich es ja doch auch sehr bestärkend zu wissen, dass es da solche Institute gibt, dass es so Menschen wie Sie gibt, die wirklich, wie ich finde, mit Freude und Spaß solche Daten auswerten. Das finde ich sehr beeindruckend und werde sicherlich in den nächsten Wochen öfter mal bei Ihnen auf der Website schauen. Gerade neu habe ich gesehen, eben gibt es diese Untersuchung zu CTG und Ultraschall in der Schwangerschaft. Sehr spannend. Es sei den Hörerinnen ans Herz gelegt. Frau Hertle, vielen Dank.
Ja, erlauben Sie mir noch eine letzte Bemerkung, weil Sie jetzt
unbedingt
gesagt haben, Menschen wie ich, die die Daten auswerten, ich werte diese Daten gar nicht selber aus, sondern das macht mein lieber Kollege, der Dr. Dani Wende bei der BARMER. Das ist unser Datenspezialist und bei dem bedanke ich mich jetzt auf diesem Wege ganz herzlich. Und der steht dann auch neben mir für Fragen zur Verfügung. Wenn Sie irgendwas wissen wollen, dann können Sie sich jederzeit an uns wenden. Wir haben auch eine Kontaktmailadresse auf der Webseite, also wenn Sie irgendwelche Anfragen haben, dann gerne. Der Dani Wende kann Ihnen alle Details zu den Datenauswertungen erläutern und ich sage Ihnen dann den Rest.
Toll. Das ist doch wirklich ein tolles Angebot und alle Links zu den Dingen, die wir besprochen haben, finden sich in den Shownotes und wenn dann eben interessierte Hebammen sich an Sie wenden können, ist das ein tolles Angebot. Vielen Dank dafür und vielen Dank für Ihre Zeit.
Ja, ich bedanke mich ganz herzlich. Es hat mir großen Spaß gemacht. Dankeschön.
Das war Hebammenkundig, der monatliche Thieme-Podcast für Hebammen und alle, die es werden wollen. Danke, dass ihr uns heute zugehört habt. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung. Abonniert uns über Spotify, Apple Podcast oder wo ihr eure Podcasts am liebsten hört.